Applied Kinesiology. Genial oder doch Humbug? Ein Podcast von Laura Schäfer, Frank Bittmann und ihren Gästen. Bonusfolge 1. Über uns und wie wir zu Patienten kamen.
Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge, also außer der Reihe.
Sehr kurz.
Schauen wir mal, der beiden Hosts dieser Podcast-Reihe, nämlich Laura Schäfer
und Frank Bittmann. Und letztlich geht es jetzt darum, es haben sich vielleicht einige von euch gefragt, weshalb oder wie wir als Sportwissenschaftler überhaupt an Patienten kommen.
Ja, das erklärt sich ja nicht so von selbst, weil wir ja keine Mediziner sind im engeren Sinne, also keine Ärzte.
Und auch keine anderen Therapeuten. Physiotherapeuten wäre vielleicht auch naheliegender. Wir kommen genau. Ja von einer anderen Seite.
Ja.
Und Frank, vielleicht erzählst du mal, weil
wie das
es ja
so,
mit dir angefangen hat.
Wie das so losging,
das
ja,
losging.
Kurz nach dem Mittelalter. Nee, gut, muss mal gucken, dass man nicht zu weit ausschweift. Letztlich kann man vielleicht beginnen mit meiner Zeit nach dem Studium. Ich habe ja Lehramt studiert, Sport und Geografie.
Was für die Faulen?
Tatsächlich hatte ich im Abitur überlegt, was kann ich studieren, wo ich mich nicht so viel anstrengen muss.
Passt eigentlich gar nicht zu dir.
Naja, ich habe mich auch ein bisschen geändert.
Okay.
Mein Sportlehrer in meiner Abi-Zeit hat mich sehr beeindruckt, weil der hat sehr viel Zeit im Schwimmbad und am Lagerfeuer verbracht. Und das wollte ich auch.
So super Motivation.
Bin ich nach Potsdam gekommen.
Typisch Sportstudent, sage ich mal. Nur
ja,
kurz.
Sehr schön. Ja, da genügte ich, glaube ich, dem Klischee schon ganz gut. Mhm. Gut, so bin ich in Potsdam gelandet, Sport und Geografie.
Aber du hattest doch davor noch eine Ausbildung zum Elektro.
Genau, ja, die Abiturzeit, das war eigentlich eine Berufsausbildung. Also die hieß Elektronik, also eigentlich ging es hauptsächlich um Rundfunkelektronik. Sternradio Sonneberg war ja eine etablierte Firma, die da also Unterhaltungselektronik in der damaligen DDR anbot. Und da war dann meine Ausbildung mit Abitur. Also ich habe da gelernt zu löten und zu feilen und zu sägen.
Was durchaus wichtig ist für die spätere wissenschaftliche Tätigkeit.
Das stimmt.
Mal ganz kurz.
Das war später in unserem Labor von Nutzen.
Absolut.
Also die gute polytechnische Ausbildung will ich gar nicht missen, die wir damals hatten. Gut, okay. Nach dem Studium hatte ich das Glück und konnte da im Bereich Sportmedizin bleiben für die Promotion. Und in dem Zuge war das auch durchaus gut für mich, dass mein Chef, der damalige Leiter des Instituts, Professor Badke, mir die lange Leine ließ und tatsächlich mir auch dann später ermöglichte, eine Ausbildung als Manualtherapeut oder in manueller Therapie mitzumachen. Ich war also ein Exot, wurde also in diesen Ärztekursen geduldet und durfte dann die Prüfung machen. Das war exakt im Wendejahr 89, nachdem ich vorher ein halbes Jahr bei Professor Jander in Prag noch war. Also das heißt, das durfte ich genießen und gab mir natürlich sehr viel mehr Einblicke neben dem, was ich da in der Promotion gemacht habe. Und dann ging das weiter. Professor Badke war ein renommierter Ausbilder in Manualtherapie in der Region. Und dann wurde ich kurzerhand zum Lehrassistenten befördert. Also ich hatte gerade die Manualtherapie so halbwegs verstanden, aber kaum Praxis, weil ich hatte ja keine Patienten und wurde jetzt Lehrer oder Lehrassistent erstmal für Ärzte. Hatte große Zweifel, würde ich überhaupt akzeptiert werden von den Medizinern? Und zu meinem Erstaunen ist das der Fall gewesen. Und wenn man etwas lehren muss, ja, dann fängt man auch an, das nochmal vernünftig zu studieren, damit man weiß, was man da erzählt. Und nach 3-4 Jahren war ich dann ganz gut im Stoff und vielleicht ein ganz brauchbarer Manualtherapeut, allerdings ohne Patienten. Und dann kam die Wende. Potsdam fand einen Städtepartner in Kanada bei Toronto, Markham, Ontario. Bei dem ersten Besuch war eine unserer Kolleginnen aus dem Sportbereich, sportwissenschaftlichen Bereich, Mitglied der Delegation in Kanada. Und glücklicherweise knickte sie dort um.
Das darf man ja eigentlich gar nicht so sagen.
Ja, für uns war es ein Glück, aber auch zum Glück ist ja nichts Wesentliches, nichts Schlimmes widerfahren. Aber auf diese Weise landete sie auf dem Behandlungstisch eines dort ansässigen Chiropraktoren namens Hans Böhnke. Der Name sagt schon deutsche Wurzeln. Dann schließlich Hans Böhnke war beim Gegenbesuch in Potsdam und so gab es den ersten Vortrag über Applied Kinesiology in unserem Institut. Jedenfalls erklärte er uns merkwürdige Dinge über Muskeltests, das noch auf Englisch, das wir nicht wirklich gut beherrschten damals. Und wir hörten uns das an und das war's. Also letztlich ist er dann wieder von dannen gezogen und letztlich gab es da keinerlei Konsequenz draus. Zu unserem großen Glück gab es dann im Jahr danach nochmal den Besuch von Hans Böhnke. Jetzt sprach er Deutsch, er hat also extra für uns Deutsch gelernt und hat uns das Gleiche nochmal auf Deutsch erzählt. Die Reaktion seitens der Institutsleitung war die gleiche, also eigentlich kein sonderliches Interesse. Aber ich fand es spannend und habe ihn dann angesprochen und so ging das dann los. Er ließ das legendäre Lehrbuch von David S. Warther bei uns. Da konnte ich dann reingucken und auf die Weise gab es dann die ersten Kontakte mit der AK. Wir waren auch für eine Weile in Kanada zu einem kleinen Kurs. Und dann war die Frage, kann Hans nicht auch mal einen Kurs in Potsdam geben? Und das war 1992. Der erste Kurs, Hans Böhnke war ja Chef der Prüfungskommission des ICAK World, der Dachorganisation des International College of Applied Kinesiology, also eigentlich der Oberprüfer. Und der gab uns dann den ersten 100-Stunden-Kurs mit Zertifikat. Dauerte 11 Tage am Stück und am 11. Tag waren alle dem Koma nahe.
Übrigens ein ausgesprochen liebenswerter Mensch, absolut, der ja. Herr Böhnke. Ich habe ihn ja leider nicht persönlich kennengelernt, aber im Zuge deines Abschieds, den ich damals organisiert habe, hatte ich mit ihm eng Kontakt und wir haben uns wirklich sehr schön per Mail nur ausgetauscht. Aber das war wirklich, da merkte man, was da für ein besonderer Mensch auch dahinter steckt.
Ja, absolut. Hans Böhnke hatte uns damals ein signiertes Exemplar der Second Edition von Walthers Klassiker überlassen. Dieses Buch ging dann anlässlich deiner Habilitation in deine Hände über, denn du bist die Zukunft der Forschung an diesem spannenden Thema. Das ist ganz sicher auch im Sinne von Hans. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu den ersten Kursen von Hans Böhnke in Potsdam.
Er kam da mit 2 Koffern an und ein Koffer war voller Dias, Diapositive für die Abbildungen und war schon auch ein gewisser Aufwand. Ja, und später konnten wir ja dann diese langwierigen Kurse nicht mehr machen, da über 11 Tage, also 100 Stunden am Stück, sondern das ging nur wochenendweise und dann ging das nicht mehr, jedes Mal jemand über den Teich fliegen zu lassen. Also waren wir gezwungen zu überlegen, da machen wir es dann selbst. Und so ging das dann zaghaft los und das Kursprogramm entstand so Stück für Stück und entwickelte sich.
Darf ich da noch ganz kurz was sagen, was ich glaube schon auch relevant ist? Hast du mir früher erzählt, dass bei den Kursen warst du einer der Einzigen, also bei den Kursen, die Hans Böhnke noch gegeben hat, warst du einer der Einzigen, die ständig nachgefragt haben, ja, was steckt denn dahinter und wie erklärt sich das und so weiter?
Ja, nee, der Einzige war ich nicht. Also da waren ja jetzt auch im Institut noch weitere Leute dabei. Es gab natürlich Erklärungsbedarf, auch weil die Materialien sehr rudimentär waren und auf Englisch. Und es fiel uns auf, dass die Amerikaner gar nicht so viel hinterfragt haben. Also wie sich die Techniken denn so erklären. Das war eine andere Denkweise. Also wir sind da halt analytisch und wollen alles verstehen. Und damit haben wir Hans schon auch ganz schön genervt. Der hat das gar nicht verstanden, dass wir das alles wissen wollen. Er sagt, ihr macht es doch einfach so und fertig. Das war halt ein bisschen anders.
Ist vielleicht aber auch der Teil, der Wissenschaftler dann ausmacht.
Genau, ja. Und Hans war ja Praktiker und im Übrigen konnte man dann schon sehen, ich war ja nun Manualtherapeut, aber Hans Chiropraktor mit 4-jähriger Hochschulausbildung in Amerika, da hat man dann nochmal sehen können, welche qualitativen Unterschiede da bestehen. Also die sind natürlich so virtuos, da konnten wir nicht mithalten, kann man nicht so 1:1 vergleichen.
Ausbildung in Kanada, oder? Oder war
er in Kanada, ja.
Weil du Amerika
in Kanada
gesagt hast. Ja, gut, Amerika.
Wir waren doch mal an seiner Hochschule dort gewesen. Ja, also das war dann schon sehr beeindruckend.
Aber jetzt das Eigentliche, du wolltest ja jetzt noch erzählen, also ihr habt die Kurse selbst dann angeboten, auch
genau.
Damals noch an der Uni Potsdam, oder hieß sie schon Uni Potsdam, weiß ich gar nicht, aber...
Ja, irgendwann schon, ja. Zwischendrin gab es noch eine Zwischenstufe. Was wollte ich noch erzählen?
Du wolltest erzählen, wie du dann von dem Wissenschaftler, Sportwissenschaftler, dann zu einem Patienten kamst. Also weshalb?
Genau.
Und wie wurdest du denn dann wirklich Praktiker?
Also ich hatte jetzt ganz gute Skills in der manuellen Therapie und bin in die Applied Kinesiology eingestiegen. Und aus beidem erwuchs natürlich irgendwann das Bedürfnis, das anwenden zu dürfen am Patienten. Medizin wollte ich nicht noch studieren, das hätte ewig gedauert, war ja nun auch schon fortgeschritten an Jahren. Und dann blieb glücklicherweise die Rechtsform des Heilpraktikers. Darum habe ich mich dann in den 90ern bemüht und die Prüfung zum Heilpraktiker absolviert und glücklicherweise bestanden, so dass ich dann seit 97 oder 98 die Erlaubnis habe, Patienten auch zu behandeln. Ich war dann Professor und Heilpraktiker, also eine Kombination, die schon sehr exotisch ist.
Professor für Sportmedizin am Anfang.
Professor für Sportmedizin.
Aber Heilpraktiker.
Ja, das hatte aber den Vorteil, ich konnte viel Erfahrung an Patienten sammeln. Und diese Kombination mit Hochschullehre, Forschung und dann eben auch der Akademie, also dass wir das auch gelehrt haben, zusammen mit der praktischen Erfahrung, das war schon sehr wertvoll. Also das war mein Weg zum Heilpraktiker. Der hat sich organisch ergeben, weil man ja irgendwann anwenden möchte, was man da so gelernt hat.
Das ist vielleicht auch nochmal doch ein wichtiger Hinweis, dass es etwas andersrum ist als vielleicht sonst einige, die jetzt den Heilpraktiker machen. Also die haben vielleicht so einen Hintergrund, okay, sie wollen Menschen auch helfen, haben wir vielleicht auch. Aber wir wollten oder du damals wolltest quasi etwas anwenden, was man halt gelernt hat. Und das wolltest du anwenden. Das ist nochmal eine etwas, also brauchtest damit quasi die Befugnis, das auch anwenden zu können.
Ja, also den rechtlichen Rahmen. Ne?
Genau.
Ja, und jetzt bist du dran. Du bist ja irgendwann deutlich später zu uns gestoßen. Du hast ja von Start weg da Maßstäbe gesetzt. Du hast immer die richtigen Fragen gestellt. Das ist immer schon ein Qualitätsmerkmal. Und die Dinge wirklich konsequent verfolgt.
Also auf jeden Fall war ich definitiv inhaltlich getrieben, klingt jetzt fast schon negativ.
Na,
also ich
angetrieben.
Und wollte das unbedingt lernen oder wissen. Und da haben wir jetzt wieder die beiden Teile. Ich war ja auch eigentlich dann eher so als freiwillige studentische Hilfskraft irgendwie mit dabei. Aber dann eben im anderen Zuge hast du mir ermöglicht, dass ich bei dir hospitieren konnte in der Praxis. Mhm. Ich habe dann auch den AK-Kurs damals mitgemacht als Teilnehmerin. Ja. Und bin dann irgendwie da auch so reingerutscht, dass ich auch bei den Hospitationen immer mehr Teil des meines Behandlerteams wurde.
Ja, das ist ja so. Manchmal stört es ja eher, wenn jemand hospitiert, weil er entweder immer im Weg steht oder immer dazwischen fragt, wenn es gerade nicht passt. Aber hier war das sofort organisch. Du hast sofort gesehen, wo es Hand anzulegen. Dann hast du angefangen, die Dokumentation zu schreiben. Das hat mich ja dann freigemacht am Patienten. Und irgendwann kamen dann so die ersten Tipps, was ich jetzt noch untersuchen könnte. Nein, ich habe ja dann gesehen, okay, gute Idee, klar, kann man auch noch. Und es dauerte nicht mehr so lange, dann waren wir eigentlich ein Behandlungsteam.
Und das wurde tatsächlich sehr gutiert von den Patienten und die waren dann regelrecht traurig, als ich dann doch irgendwann...
Tatsächlich, ja.
Also gut, erst habe ich ja auf Delegation noch eigene Patienten behandelt. Du hast die Verantwortung übernommen, danke dafür.
Ja, ich wusste ja, dass das gut ist.
Ja, und dann irgendwann nach der Promotion habe ich dann auch mit dem gleichen Hintergedanken wie du damals.
Genau.
Also wie kann ich rechtlich abgesichert... Also die Dinge am Patienten anwenden und da ist dann auch die Möglichkeit, okay, ich studiere 5 bis 10 Jahre Medizin, bin dann aber auch in der schulmedizinischen Mühle drin oder ich mache eben die Prüfung zum Heilpraktiker und kann dann das anwenden, was ich gelernt habe und den Weg habe ich dann auch eingeschlagen.
Vielleicht nochmal dazu, dieses Team-Treatment war echt gut.
Ja, absolut.
Also das hat allen Beteiligten Spaß gemacht und hat sehr viel gebracht. Könnten wir direkt vielleicht irgendwann nochmal machen, aber wir haben einfach zu wenig Zeit.
Das ist dann so ein bisschen ein Zeitproblem.
Es war also einfach eine organische Konsequenz, dass du dann die Behandlungserlaubnis erworben hast, wurdest dann Teil des Lehrteams, dass du ja nicht nur immer noch bist, sondern inzwischen Leiterin unserer Akademie, also letztlich federführend auch für die inhaltliche Seite und die organisatorische Seite für unsere Kurse verantwortlich bist. Also wir beiden zusammen dann.
Ich meine, auch das hat sich eigentlich so generisch ergeben, wie man dann quasi vom eigentlich Sportlehrer ja sogar in unseren beiden Fällen, aber dann doch Sportwissenschaftler dann zum Heilpraktiker kommt.
Ja.
Andererseits sind wir natürlich als Wissenschaftler auch immer sehr stark bemüht, da die wissenschaftliche Fundierung zu bringen.
So ist es.
Und da erinnere ich mich noch ganz genau, weil das ist ja dann schon auch ein Scheideweg so nach der Masterarbeit.
Ja.
Ich wollte gern beim Team bleiben und ich weiß, dass du mich zu einem richtig ernsten Gespräch zu dir geholt hast. Ich wollte gern promovieren, gar nicht, weil ich den Doktortitel haben will, sondern weil ich einfach dieses Thema mich weiter mit dem Thema befassen möchte oder wollte damals. Und dann hast du mir gesagt, Laura, bist du sicher, dass du das willst? Es hat keine Perspektive, so nach dem Motto.
Naja, ist so. Also wenn du siehst,
es ist schwierig.
Wenn ein begabter junger Mensch sagt, okay, ich mache mich jetzt auf die Hochschullaufbahn. Also wenn du die Habil angehst, kann die ja nur logisch in einer Professur enden. Also das ist ja der eigentliche Zweck. Im ansonsten richtigen Leben muss man nicht habilitiert sein. Und mir war völlig klar, für diese Thematik wird das extrem schwierig, überhaupt eine Professur zu finden. Und
ja, davor ja überhaupt noch Fördermittel.
Auch die Fördermittel. Also die Forschung wird ja durch Fördertöpfe gesteuert. Also die Freiheit der Forschung ist zwar im Grundgesetz verankert, aber die Realisierung wird über Geld gesteuert.
Über Geld und auch über Vitamin B, das muss man leider schon auch sagen. Um eine Professur zu kriegen oder überhaupt an einem Thema weiterzuarbeiten, brauchst du Fördermittel.
Ja.
Und für einen Bereich, der komplett weg vom Mainstream ist, und zwar sowohl in der Sportwissenschaft, Bewegungswissenschaft als auch Medizin. Ja. Also wir passen nirgendwo rein.
Wir saßen zwischen sämtlichen Stühlen, die es da so gibt.
Und dann noch als, gut, zwar in deinem Fall dann schon als Professor, aber eben auch als Heilpraktiker. Somit fällt man ja von den medizinischen Fördertöpfen oft raus, weil da muss
komplett,
es Kliniken,
komplett,
oft auch ganze Klinikverbünde oder ärztliche Hintergründe geben. Und so ist es wirklich schwierig, nach wie vor Fördermittel zu kriegen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil ohne Fördermittel kann man keine Studien durchführen. Also auch die Studien der letzten Jahre haben wir eigentlich alles in Eigenmittel gemacht.
Von daher ist es ein Wunder, dass doch so viel an Studien noch zustande gekommen ist. Und das geht eigentlich nur mit jeder Menge Idealismus und Selbstausbeutung.
Und sehr viel Lust.
Dass man also intrinsisch hinter einem Thema steht.
Aber eben auch mit einer Vision, die dahinter steckt.
Genau.
Und einer irgendwie auch Überzeugung, dass das wirklich ein Ansatz ist, der Perspektiven eröffnet, die einfach ursachenbezogene Diagnostik und Behandlung und sehr individualisierte Behandlung ermöglicht.
Ja.
Mit sehr viel Potenzial.
Vor diesem Hintergrund in Trailer 1 haben wir ja von einem Game Changer gesprochen. Das war nicht nur ein Werbespruch. Wir sind mehr denn je überzeugt, dass in bestimmten Bereichen, natürlich nicht für das komplette Sozialsystem, aber in bestimmten Bereichen, die seriöse, strukturierte Anwendung der Applied Kinesiology tatsächlich ein Gamechanger sein kann. Nur Ideen scheitern halt zunächst mal an den vorhandenen Strukturen. Wenn wir da am Weltbild vieler Fächer rütteln, ist die normale psychologische Reaktion erstmal Abwehr. Das haben wir zur Genüge erfahren und es braucht einfach genug Penetranz.
Da hattest du mir vor kurzem einen ganz guten Spruch. Du meintest, der wird irgendwie Schopenhauer zugeschrieben.
Genau. Ich bin überzeugt, so wird es kommen. Der lautet, jede Wahrheit durchläuft drei Stadien. Zuerst wird sie verlacht, dann bekämpft, dann gilt sie als selbstverständlich.
Ich habe so das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren schon so eine Dynamik entwickelt hat, dass mehr Interesse kommt, und zwar auch aus medizinischen Reihen. Wir haben ja jetzt doch ein paar Kliniken, wo erstmal viele Therapeuten bei uns in die Ausbildung kommen. Und das geht aber auch nur, wenn die Leitung, die klinische Leitung da offen ist.
Genau, die muss das mittragen.
Und andererseits auch über einen wissenschaftlichen Bereich, dass da durchaus Chefärzte Interesse haben und die Forschung, die wir betreiben, so interessant finden, dass sie das mit fördern möchten. Und über den Weg könnte es auch leichter sein, Fördermittel zu kriegen, weil wir dann eben ärztlich auch angegliedert sind.
Genau.
Und
den klinischen Hintergrund.
Genau. Und das bietet schon einfach Möglichkeiten und vielleicht den Rahmen, um eine Stufe weiterzukommen.
Ja. Na, vielleicht sind wir jetzt auf der Schwelle von Stadium 2 zu 3.
Wobei,
schön wär's.
Man muss auch das Bekämpfen verstehe ich schon. Ne? Also es wird so viel Scharlatanerie damit betrieben oder unseriöses Verhalten. Und das ist, also gerade deswegen wollen wir uns einerseits davon abgrenzen, andererseits braucht es deswegen eben auch die wissenschaftliche Fundierung. Und damit haben wir eigentlich diese Kombi aus Wissenschaftler und Praktikern, ist dafür eigentlich ideal.
In Folge 4 befassen wir uns noch eingehend mit den Kritiken, die ja im Raum stehen, von denen durchaus das eine oder andere wirklich begründet ist. Dem müssen wir uns stellen. Aber vieles davon ist eben pauschalisiert. Und hier wäre es toll, wenn wir in der Sache bleiben, also nicht die ideologischen Schranken haben. Wir wollen keine Grabenkämpfe zwischen irgendwelchen Berufsgruppen oder irgendwelchen Interessenverbänden, sondern uns geht es einzig und allein um die Inhalte. Die Rahmenbedingungen sind derzeit dafür eigentlich ganz gut, weil das System kann nicht mehr so weiter. Wenn wir Weltmeister in Knie-Tap-Operationen sind, dann stimmt ja was nicht. Zum Beispiel da könnten wir, wenn wir rechtzeitig eingreifen, wirklich ein Game-Changer sein.
Und dafür braucht es einfach einen differenzierten Blick auf die verschiedenen Vor- und Nachteile. Definitiv genau. Auch die Kritiken. Es braucht einen seriösen Blick drauf und auch einen seriösen Einsatz von dem Ganzen.
Ja, am Ende liegt es nicht an der AK, ob sie genial oder Humbug ist. Dieser Muskeltest ist ein wunderbares Werkzeug. Aber was man damit macht, das ist entscheidend. Also letztlich die Art und Weise, mit diesem Werkzeug umzugehen, entscheidet, ist es genial oder doch Humbug.
Was für ein guter Abschluss.
Das war doch mal eine Wendung. Ja, dann wollen wir noch was sagen.
Ach so, das war die kleine Bonusfolge. Eigentlich sollte die nur ganz kurz sagen, wie wir von Wissenschaftler zum Heilpraktiker kommen.
Um genau, vielleicht wie das zusammenpasst.
Auch, ja. Genau, wie das zusammenpasst und dass es so eine generische Entwicklung war. Ja, das war eine kleine Bonusfolge. Wir hören uns hoffentlich bei den weiteren Folgen. Vielen Dank fürs Einschalten.
Neue Folgen an jedem ersten Montag des Monats. Oder abonnieren Sie uns einfach überall, wo es Podcasts gibt.